Hallo liebe Zuhörer, wir sind die Klasse 10er 2 der Gesamtschule CFG Großschneen. Momentan nehmen wir im Religionsunterricht das Thema Fake News seit 3 Monaten durch. Zuerst erklären wir euch, was Fake News sind, welche Form es gibt und wie man sie erkennt.
Fake News sind Lügen, die aufbereitet werden wie seriöse journalistische Nachrichten. Was Fake News wirklich wollen, ist Schaden anrichten. Das Wort Fake News kommt aus dem Englischen. Fake heißt falsch oder gefälscht, News heißt Nachrichten. Fake News bedeutet also gefälschte Nachrichten bzw. erfundene Nachrichten.
Fake News können aus verschiedenen Gründen entstehen, zum Beispiel aus Hass, um Personen zu schädigen oder auszuschließen, sowohl auch aus politischen Gründen, um die politische Meinung zu verändern, aber auch für Geld werden Fake News verbreitet, zum Beispiel durch falsche Werbung. Fake News erkennt man, wenn man die Nachricht hinterfragt, zum Beispiel von wem kommt die Info. Wenn man die Quelle überprüft, zum Beispiel ob es ein Impressum gibt, dann sollte man auch das Bild abchecken, also wo, wann und von wem es aufgenommen wurde. Außerdem sollte man es auf jeden Fall nicht weiterleiten, denn die Nachricht könnte vielleicht Schaden anrichten, also könnte die Person ein Virus bekommen.
Fake News Dictionary.
Clickbait. Clickbait ist eine Art einer Nachricht, die einen neugierig macht. Mit reißerischen Schlagzeilen, gefälschten und drastischen Bildern locken sie dich auf Internetseiten. Damit ziehen sie die Aufmerksamkeit und Klicks der unwissenden Menschen auf sich. Sponsored Brandon Content. Sponsored Brandon Content ist eine Schleichwerbung. Schleichwerbung soll wie eine echte Nachricht wirken, aber eigentlich bewerben sie damit ein Produkt, um mehr Geld zu verdienen. Instagram-Influencer, Influencerinnen benutzen öfter diese Schleichwerbung und führen ihre Follower hinters Licht.
Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorien sind nicht nachweisbare Erklärungen für Ereignisse, die angeblich von bestimmten Gruppen im Geheimen geplant wurden. Doch die Behauptungen sind gar nicht belegbar. Sie bauen meist auf Misstrauen und Hass gegenüber einer bestimmten Personengruppe auf und unterstellen dieser geheime und böswillige Pläne. Hoax. Hoax ist ein Schwindelbetrug. Personen verbreiten bewusst Falschmeldungen, oft in Form von Kettenbriefe, bei denen man aufgefordert ist, die Nachricht weiterzuleiten. Oft wird die Plattform WhatsApp dafür genutzt. Desinformation. Desinformation sind absichtlich verbreitete Falschnachrichten. Sie sind meist manipuliert, verzerrt oder komplett frei erfundene Nachrichten, die oft Hass erzeugen oder Angst machen. Immer öfter beeinflussen Desinformation die Meinung der Bevölkerung.
Wir sind die Klasse 10er2 der Karl-Friedrich-Gau-Schule in Großschneen. In den letzten Wochen hatten wir ein Projekt zum Thema Fake News. In den letzten Tagen hatten wir die Möglichkeit, uns einige Fake News auszudenken. Und Sie als unsere Zuhörer können ja mal mitraten, ob die Nachrichten wahr oder fake sind. Das Ungeheuer von Loch Ness sorgt in Schottlands Hauptstadt Edinburgh für Aufruhr. Vor einigen Wochen wurde eine Art Käfigfalle auf dem Grund des Sees Loch Ness aufgestellt. Nun hat sie endlich zugeschnappt.
Blindgänger in Göttingen. Am 23.04. fanden Fachleute 6 mutmaßliche Bombenblindgänger beim Schützenplatz in der Göttinger West statt. Die Blindgänger werden voraussichtlich Ende Juli gesprengt. 10.000 Menschen müssen evakuiert werden.
News über das 9-Euro-Ticket. Es wird nämlich nur für eine bestimmte Target Group angeboten. Nur Personen mit Führerschein haben das Anrecht, ein 9-Euro-Ticket zu bekommen. Kann das sein? Viele Autofahrer finden das echt nice und fancy.
Und haben Sie gemerkt, welches die falsche Nachricht war? Die meisten waren natürlich falsch. Die richtige Nachricht war? Leider die Nachricht vom Bombenfund auf dem Schützenplatz. Wie man Fake News erkennen kann und was man dagegen tun kann, hören Sie im Rest der Sendung.
Ihr hört die Sendung der Klasse 10 der 2 der Karl-Friedrich-Gauß-Schule zum Thema Fake News. Wir sind Lennart, Alexei, Felix und Julian. Wir möchten euch heute das Gegenteil von Fake News vorstellen, nämlich Kriterien für guten Journalismus. Zuerst haben wir uns darüber informiert, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein unabhängiges und ausgewogenes Medium. Im Gegensatz zu früher, wo der Rundfunk zu nationalsozialistischen Propagandazwecken genutzt wurde, gibt es heute keine Verknüpfung zwischen dem Öffentlich-Rechtlichen und dem Staat. Zum Beispiel ARD und ZDF sollen unabhängig und staatsfern berichten.
Warum ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig?
Er ist wichtig, weil er unabhängig und frei die Meinung sagen kann und es wichtig für die demokratische Ordnung und das kulturelle Leben in der Bundesrepublik ist.
Guter Journalismus bedeutet es für Journalisten, sich an den Pressekodex zu halten. Wir möchten euch aufklären, was der Pressekodex überhaupt bedeutet.
Auch Journalisten müssen sich an gewisse Regeln halten. Dafür gibt es den Pressekodex, dem jeder Journalist in Deutschland freiwillig zugestimmt hat. Es wird darin beispielsweise festgelegt, dass Journalisten immer die Wahrheit sagen müssen, auf Persönlichkeit und Privatsphäre achten müssen und niemanden benachteiligen dürfen.
Wir hatten die Chance, den Journalisten Marvin Könken einer Videokonferenz zu interviewen. Er ist Journalist für die Kreiszeitung Sieke und hat uns ausführlich über seine Art zu arbeiten informiert.
Warum sind Sie Journalist geworden?
Ich bin Journalist geworden, weil ich immer eine Frage mehr gestellt habe als die anderen. Ich habe mich immer neugierig umgeschaut, habe Leute kennengelernt sehr gerne und hatte dann die Möglichkeit, über ein Sommerpraktikum auch bei der Zeitung zu beginnen. Und am Ende des Tages ist es dann mein Ziel mehr und mehr geworden, auch die richtigen Fragen den richtigen Leuten zu stellen, um einfach zu schauen, stimmt es denn, was ich da jetzt gerade erfahren habe, was in unserer Region passiert, über aktuell noch viel mehr als damals schon einzelne Social-Media-Beiträge hinaus einfach zu fragen, wie funktioniert es denn? Ist das denn wahr?
Wie sieht Ihre Arbeit als Journalist aus?
Grundsätzlich unterscheiden wir bei uns in der Redaktion zwischen zwei verschiedenen Aufgabenbereichen. Wir können als Redakteure arbeiten oder wir können als Reporter arbeiten. Und das ist natürlich fließend, während der Redakteur so ein bisschen die Übersicht hat über das, was in der Welt passiert, über das, was bei uns auf der Homepage in meinem Falle passiert, über das, was ausgespielt und erarbeitet werden soll, ist er sozusagen derjenige, der die Arbeit koordiniert und auch korrigiert und prüft und nochmal Nachfragen stellt, während der Reporter derjenige ist, der vor die Tür geht, der die Leute fragt, der bei der Pressekonferenz dabei ist, der sich die Themen sozusagen zu eigen macht, recherchiert und am Ende einen Text an den Redakteur weitergibt. Und ich mache im Moment vor allen Dingen die Redakteursarbeit. Also ich kontrolliere häufig Dinge, die bei uns reinkommen, auf Plausibilität, ob da irgendwelche Fragen offen sind, ob da noch Fehler rauskorrigiert werden müssen, seien es Kommasetzungsfehler oder seien es inhaltliche Fehler. Was auch bedeuten kann, dass zum Beispiel eine Seite zu wenig zu Wort kommt. Also es geht ja auch immer darum zu schauen, sind alle Parteien, die da irgendwie beteiligt sind, im Text oder im Video oder auf einem anderen Beitrag auch abgebildet.
Okay, haben Sie vor, noch weiter aufzusteigen oder wäre das möglich in Ihrer Position gerade?
Grundsätzlich arbeiten wir in einer relativ großen Redaktion. Wenn man das ganze Netzwerk nimmt, sind wir das fünftgrößte in Deutschland. Und die Frage ist dann immer, ob man zum Beispiel, wie ich jetzt, im Lokaljournalismus bleiben will oder ob man da weiter nach oben strebt. Und das muss gar nicht unbedingt eine neue Position sein. Also eine Redaktionsleitung bedeutet auch immer sehr viel verwalterischen Aufwand. Eine Chefredaktion bedeutet, dass man im Zweifelsfall gar nichts mehr schreiben kann, weil solche Dinge dann geregelt werden müssen, wie rechtliche Fragen, wie Personalmanagement, wie auch eine Vertretung nach außen hin, sodass der Aufstieg im Journalismus auch häufig bedeutet, dass man sich vom Journalismus entfernt. Und das ist im Moment nicht mein Ziel. Ich entferne mich vom Lokaljournalismus, indem ich zum Beispiel Wahlberichterstattung mache oder indem ich Landespolitik übernehme. Das ist dann aber erst etwas, was auf einer horizontalen Ebene passiert und nicht nach oben.
Wie erkennen Sie Fake News und wie recherchieren Sie, dass Sie keine Fake News weiter verbreiten?
Grundsätzlich beachte ich hier in der Redaktion häufig das Thema Fake News. Es geht ja erstmal darum herauszufinden, was ist eine Fake News. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass eine Redaktion schlecht recherchiert hat. Dann hat man zwar eine Fehlinformation, aber man macht dies nicht mit Absicht oder man hat eine Fake News tatsächlich, die im schlimmsten Fall vielleicht sogar eine Propaganda ist, die wirklich versucht, irgendeine Fehlinformation zu verbreiten. Und herausfinden kann man beides, indem man an dem Thema nachrecherchiert. Ich schaue mir dann an, hat dieser Autor oder diese Autorin schon mal was zu dem Thema geschrieben? Für welches Medium schreibt diese Person? Findet diese Nachricht auch auf anderen Medien statt? Und was sind die Quellen vor allen Dingen? Wenn man nur irgendwie einen Social-Media-Post nimmt, der vielleicht noch nicht mal verifiziert ist. Es gibt ja zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook oder bei Instagram diese blauen Haken.
Ja.
Dann schaue ich mir an, ist das tatsächlich der Account von demjenigen, der das sein sollte? Ich rufe bei dessen Presseabteilung an, frage nochmal nach. Auch wenn ich genau die Antwort bekomme, die ich schon gesehen habe, dann weiß ich, aha, tatsächlich, das ist der Fall, das ist die richtige Information, die ich brauche. Also ich gehe dann auch mit einem gewissen gesunden Menschenverstand daran. Hat jemand, der sich zum Beispiel immer klar für Flüchtlinge geäußert hat, auf einmal etwas gegen Flüchtlinge gesagt, dann muss ich natürlich schauen, warum. Und dann gucke ich mir an, ist er das überhaupt? Und dann werden einzelne Zitate zum Beispiel genommen, fanden die jetzt statt in diesem Zusammenhang oder fanden die vielleicht früher statt? Das ist dann immer nochmal ein Nachschauen auf anderen Wegen, also nicht auf dem einen Kanal, in dem etwas publiziert oder berichtet wurde, sondern auch auf anderen Kanälen, was zum Beispiel häufig Nachfragen sein. Das ist eine tägliche Arbeit, die wir hier machen müssen.
Wie wichtig ist für Sie der offene Rundfunk?
Grundsätzlich profitieren wir sehr von den Angeboten, weil diese Medien einen sehr hohen Verbreitungsgrad haben. Wenn wir mal über den norddeutschen Rundfunk sprechen, den NDR, dann sind die überall vertreten. Nicht immer natürlich in jeder Stadt, aber die haben in jeder Region ein Büro. Was immer schon bedeutet, die sind im Zweifelsfall näher an Braunschweig oder Göttingen dran, als wir das sind. Wenn wir von Bremen für den Norden berichten, haben wir immer ein Problem. Aber wir haben eine Möglichkeit, uns auf privilegierte Quellen zu beziehen. Und manche Medien sind nun mal privilegierter als andere. Und das ist zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der erstmal grundsätzlich unser Vertrauen genießt und den wir grundsätzlich auch zitieren können. Wenn wir aber dann auch dort sehen, das wirkt uns irgendwie schief recherchiert, da fehlt uns noch eine Stimme, dann müssen wir auch dort bei einer privilegierten Quelle Vorsicht walten lassen. Gilt übrigens ganz genauso für Behörden, für eine Stadtbehörde, für die Polizei, für alle möglichen Behörden, die im gewissen Maße auch ein Interesse vertreten. Und deshalb stehen wir erstens mit beiden sehr gut in Kontakt. Also wir wissen, wer von den anderen Nachrichtenseiten bestimmte Themen besetzt. Manchmal haben wir sogar Kontaktadressen. Und bei der Polizei stehen wir vor allen Dingen in unserer Region immer im Austausch. Wenn wir da also mal Fragen haben, dann sind wir auch nicht darauf angewiesen, einfach nur zu nehmen, was kommt, sondern bilden dort eine weitere Stimme ab, was dann am Ende für die Nutzer, also für die Leser, den Mehrwert bietet, den wir haben, wenn wir den öffentlichen rechtlichen Rundfunk oder wenn wir Behörden mit unserer Berichterstattung ergänzen oder eben auch mal korrigieren. Auch das kommt natürlich vor.
Okay, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal über irgendwas Größeres quasi, also eine Reportage machen oder was rausbringen wollen, lassen Sie dann die Mitarbeiter von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk quasi da drüber schauen oder tauschen Sie sich da untereinander aus?
Grundsätzlich kuratieren wir uns untereinander. Das heißt, man nimmt Informationen auf, die jemand anderes hat und nutzt sie weiter. Wenn wir vor Ort an irgendwelchen Stellen sind, profitieren wir mitunter voneinander. Das heißt, jemand hat einen besonders guten Kontakt zu einem Fotografen, jemand hat einen besonders guten Kontakt zu einem Ansprechpartner. Dann findet da ein Austausch statt. Also man ist dann eher Mitbewerber, so nennen wir das, als Konkurrent. Denn am Ende des Tages versuchen wir ja nicht als Einziger eine Nachricht zu haben. Wir versuchen sie vielleicht mal zuerst zu haben. Wir versuchen aber auch natürlich, wenn abseits eines Großereignisses eine bestimmte Information an uns herangetragen wird, diese exklusiv zu haben. Und das haben viele andere auch. So wird es also dann auch ein Austausch, der dann stattfindet. Also wenn man eine Nachricht auf einem anderen Medium sieht, dann ist das entweder ein kuratierter Beitrag oder es ist ein selbst recherchierter Beitrag. Da muss man immer auch mal schauen, gibt das jeweilige Medium seine Quelle an. Auch ein guter Hinweis, um herauszufinden, ob das Fake ist oder nicht. Wenn man einfach nur behauptet, es gibt nur noch Geld für diese und diese Personengruppen und niemals mehr für die anderen und es steht aber gar nicht warum, dann ist das etwas, was man auch mal hinterfragen muss. Und das kann man auch untereinander zwischen den einzelnen Medien machen, dass man da selber korrigiert so ein wenig, indem man sagt, hier fehlt etwas, wir erweitern das und profitieren dann von der Arbeit des anderen, ohne die zu verschweigen.
Okay. Wie wichtig ist Pressefreiheit für Sie?
Pressefreiheit ist grundsätzlich sehr wichtig, wird ja im Moment bei uns in Deutschland ein wenig abgewertet, weil es bestimmte Orte und bestimmte Veranstaltungen gibt, in denen die nicht mehr vollumfänglich stattfinden kann. Es gibt manche Demonstrationen, an denen Journalisten nicht mehr frei sich bewegen können, sei es, weil sie von den Menschen irgendwie abgedrängt werden oder bedroht werden oder sei es, weil die Polizei bestimmte Bereiche absperrt, um eben genau solche Konfrontationen zu verhindern, wie es dann heißt. Mhm. Wir sehen aber auch, dass die Pressefreiheit ein total wichtiges Gut ist, vor allen Dingen dann umgesetzt werden kann, wenn wir noch mehrere Medien haben, die über ein Thema berichten, weil jedes Medium hat auch bestimmte Kapazitätsgrenzen. Das ist der Unterschied zum Beispiel zum NDR bei uns. Wir können nicht einfach nach Braunschweig fahren und schauen. Wir können nicht einfach irgendwo rausgehen. Wir müssen uns dann auch mal auf das verlassen, was man rein telefonieren kann. Und dann profitieren wir davon, dass andere Medien genauso frei berichten wie wir. Wenn wir uns auf irgendwen verlassen müssen, wenn wir nur noch schauen könnten, was die Polizei sieht, dann würden wir sagen, die Freiheit der Presse ist an diesem Punkt eingeschränkt. Wir sind da noch in einer sehr guten Position in Deutschland. Wir sehen das auch woanders. Wir sehen das aktuell in Russland, wo jede Seite, die noch berichten kann, das Gleiche berichtet. Die haben die gleiche Stimme, die haben die gleiche Sprachwahl, die haben die gleichen Quellen. Und dann wird man natürlich stutzig. Und ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Es gibt einige Dinge, die in Russland nicht so berichtet werden, wie das eigentlich in der Welt sichtbar ist und wie es, glaube ich, auch klar für jemanden, der von mehreren Seiten darauf guckt, sichtbar sein sollte. Zum Beispiel die Frage, geht es eigentlich um die Freiheit eines Volkes oder geht es hier tatsächlich um einen Krieg? Hm. Niemand sagt in Russland das Wort Krieg im Fernsehen. Und weil das Fernsehen in Russland so groß ist, im Gegensatz zu allen anderen Medien, benutzen viele Russen das Wort Krieg überhaupt gar nicht. Sei es nun, weil es verboten ist, das ist es, oder sei es, weil es nirgendwo stattfindet, weil es einfach ausgeblendet wird. Und das passiert, wenn die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Politik kann nicht ohne Presse funktionieren. Da bin ich überzeugt von, das ist in Deutschland auch so, wenn hier niemand drauf gucken würde, wenn es keine Register für Lobbyarbeit gäbe oder so etwas, und die sind sehr rudimentär, aber die gibt es, dann könnte man auch bestimmte Geldflüsse gar nicht verfolgen. Das ist ganz wichtig, die Presse schaut darauf, hat bestimmte Privilegien und am Ende kommen unsere Steuergelder da an, wo sie hingehören. Das ist ein wichtiger Teil der Pressefreiheit.
Alles klar. Okay, dann kommen wir mal zur letzten Frage. Haben Sie aus Versehen schon mal Fake News verbreitet?
Grundsätzlich kann man sagen, unabsichtlich, habe ich am Anfang ja schon erwähnt, verbreitete Nachrichten sind ebenso Fake News wie absichtlich verbreitete Fake News. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, das kommt vor. Das kommt zum Beispiel dann vor, wenn eine Situation noch sehr neu ist, wenn etwas passiert, das in der Region stattfindet und beispielsweise einen Blaulichteinsatz betrifft, da heißt es dann zum Beispiel, diese und diese Gruppe hat dies und das getan. Es gibt nur eine Quelle, das ist die Polizei, die ist sehr privilegiert, weil wir sagen, die sind dabei gewesen, die müssten es eigentlich wissen, aber in einem gewissen Interessenausmaß werden da Sachen noch nicht berichtet. Und was auch sehr, sehr wichtig ist in solchen Situationen, diese Informationen sind noch gar nicht bekannt. Und dann heißt es zum Beispiel, das und das hat stattgefunden, wir verbreiten das und am nächsten Tag stellen wir fest und auch die Polizei meldet sich im Zweifelsfall. Das kann auch passieren natürlich, dass sie sich selber korrigieren oder dass wir eine andere Quelle bekommen, wo wir dann hinterher sagen müssen, dieses Bild hat sich, wie wir es gestern berichtet haben, nicht so bestätigt. Das versuchen wir transparent darzustellen. Wir versuchen, das im Artikel einzuarbeiten. Wir versuchen, einen Korrekturhinweis zu machen. Das ist durchaus etwas, was schon mal vorgekommen ist, ja. Ohne jetzt speziell ein Beispiel nennen zu können, was sich in den letzten Monaten ereignet hat. Mit abzüglich dessen, was wir über die Ukraine-Berichterstattung machen, weil da ist es bis heute schwer, einzelne Dinge zu bestätigen. Da dann berichten wir im Zweifelsfall auch mal gar nicht. Denn dafür sind wir als norddeutsches Medium auch viel zu weit weg.
Okay.
Nein, aber auch im Lokalen passiert es. Und wir hoffen, dass uns das entweder durch eigene Recherche, durch Hinweise der Polizei oder selbst durch die Feedbacks, die wir von den Lesern und Leserinnen bekommen, dann Fehler korrigiert werden können.
Okay, ja, dann bedanke ich mich für das offene Interview.
Dankeschön für die vielen Fragen.
Ihr hört die Sendung der Klasse 10R2 der Karl-Friedrich-Gauß-Schule zum Thema Fake News.
Fake News verbreiten sich vor allem über das Internet und die sozialen Medien. Eine große Rolle spielen dabei das Web 2.0 und Algorithmen. Wir erklären euch nun, was das Web 2.0 und Algorithmen sind.
Web 2.0 ist ein Schlagwort. Man verwendet es für eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente des Internets, speziell des World Wide Webs. Das Web 2.0 ist das Mitmachnetz. Die Leute gestalten es selber, indem sie Bilder und Videos von sich hochladen und diese noch bearbeiten, gestalten und kommentieren.
Auf Social-Media-Plattformen spielen Algorithmen eine große Rolle. Algorithmen verlaufen genauso wie ein Rezept zum Kuchenbacken, denn sie verlaufen immer gleich. Außerdem führen sie bestimmte Regeln immer gleich aus. Algorithmen bestimmen, wie Computerprogramme funktionieren, welche Inhalte wir auf dem Smartphone angezeigt bekommen, wird durch Algorithmen bestimmt. Algorithmen führen auch zu Fake News.
Durch die Algorithmen in sozialen Netzwerken entstehen sogenannte Filterblasen, über die wir euch jetzt noch was erzählen. Wenn man nur mit der eigenen Meinung konfrontiert wird, nie die Gegenseite dargestellt bekommt, immer nur bestätigt wird, die kontroversen Diskussionen eines Themas verpasst, lebt man in einer Filterblase.
Vor allem in den sozialen Medien verbreiten sich Falschmeldungen brandschnell. Umso wichtiger ist es, solchen Nachrichten nicht ungeprüft weiter zu verbreiten. Es gibt 3 Schritte, wie man Falschmeldungen erkennen und stoppen kann. Erster Punkt, kritisch hinterfragen statt weiterleiten. Leiten Sie fragwürdige Nachrichten nicht ungeprüft weiter. Teilen Sie keine Nachrichten, die Ihnen zweifelhaft erscheinen. Zweiter Punkt, Quellen und Absender überprüfen. Es hilft immer, Nachrichten mit 2 weiteren Quellen zu überprüfen und prüfen Sie immer, wer das Video bzw. das Bild, die Nachricht veröffentlicht hat. Ob ein Bild manipuliert ist, lässt sich mit Hilfe einer Bildrückwärtssuche überprüfen. Dritter Punkt, Faktencheck nutzen. Öffentlich-rechtliche Medien und andere unabhängige Organisationen überprüfen Falschmeldungen und stellen sie richtig. Zum Beispiel auf www.korrektiv.org.
Das war die Sendung der Karl-Friedrich-Gauß-Schule zum Thema Fake News, produziert von
Chantal, Lilou, Luca, Norbert, Watschek, Julian, Lennart, Justin, Erik, Fatima, Finn, Lara, Christian, Gurbet, Amy, Emily, Felix, Marc, Nina, Saskia, Emily und Alexei.
Danke fürs Zuhören.